Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Und heute spreche ich wieder mit Nina Hoffmann. Hey Nina, vielen Dank, dass du da bist, dass du früh aufgestanden bist. Und ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, cool, dass es wieder klappt, dass ich wieder dabei bin. Ich habe Lust auf die Stunde jetzt. Das Frühaufstehen ist kein Problem. So zeitig ist ja auch nicht. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Auf alle Fälle, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin jetzt so ein bisschen in der Entspannungsphase. Ich hatte ja jetzt ein paar anstrengende Wochen. Sprechen wir gleich noch schnell drüber. Und jetzt, habe ich wirklich so, geht's mir richtig gut.
Mal zu Hause sein auch viel.
Genau. Ja, das ist... Das ist cool. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da warst du ja gerade in Tasmanien und es war so crazy. Wir haben irgendwie drüber geredet, dass du bei der Hardline bist, aber nicht mitfährst, sondern wir drüber gesprochen, dass das ja auch irgendwie gar nicht dein Job ist, da jetzt mitzufahren, dich da zu verletzen. Und wirklich, ich weiß nicht, wir haben aufgelegt und am nächsten Morgen hat sich dein Teamkollege verletzt, oder? Super, super crazy. Was ist da passiert?
Genau, also er ist im Rennlauf quasi einfach gestürzt. Der Sturz war jetzt gar nicht so mega schlimm. Also klar, war schon ein heftiger Sturz, aber wir haben eigentlich alle gedacht, ja, das sollte schon in Ordnung sein. Aber Jackson springt eigentlich sofort immer wieder aufs Rad und ist er in dem Fall nicht. Und dann wussten wir schon, okay, es ist wahrscheinlich irgendwas kaputt. Wurde dann runtertransportiert und hatte aber nicht groß Schmerzen. Und dann haben wir alle gehofft und gedacht, das ist nur das Innenband. Weil das war schon bei den Tests, hat das auf jeden Fall positiv angesprochen, das war instabil dort. Mhm. Und als man den Kreuzbandtest dann so gemacht hat, waren irgendwie beide Knie relativ gleich und dann war so, ja, wird schon passen mit dem Kreuzband. Aber er hat schon immer gesagt, immer wenn ich auftreten möchte und Gewicht aufs Bein gebe, geht das Knie einfach weg. Und dann habe ich auch schon so gedacht, boah, das ist kein gutes Zeichen. Naja, und er ist dann heimgeflogen, hat einen MRT gemacht und dann kam halt das Ergebnis, auch Kreuzband gerissen und nicht nur das Innenband. Und dann, eine Kreuzbandreha dauert halt einfach 6 bis 9 Monate.
Es ist crazy, ne?
Ja.
Und gibt dir das jetzt irgendwie nochmal so einen anderen Blick auf dieses Rennen und auf diese, vor allen Dingen den Zeitpunkt des Rennens?
Ich denke schon, also auf das Rennen an sich jetzt gar nicht so sehr, weil er ist im Endeffekt auch in einer technischen Passage jetzt gestürzt und das hätte auch, dieser Sturz hätte in jedem anderen Rennen passieren können, so von der Art und Weise. Und es war jetzt kein Megasprung, wo er sich kaputt gemacht hat oder keine krass technische Passage. Aber natürlich der Zeitpunkt des Rennens. Ich meine, ich habe schon immer gedacht, okay, es ist noch Februar, wenn man sich verletzt, hat man trotzdem noch 3 Monate bis zum Rennstart. Und das sollte eigentlich die meisten Verletzungen wieder ausgeheilt sein, außer man reißt sich den Kreuzband. aber dann denkt man natürlich, also das hat mich dann schon immer wieder drüber nachdenken lassen, okay, es kann natürlich auch was viel, viel Schlimmeres passieren, außer mal ein kleiner Knochenbruch oder sowas. Hm. Und dann wäre es halt schon cool, man macht das einfach nach der Saison. Wobei, also man möchte ja natürlich nie verletzt sein, ne? Und auch nach der Saison ist natürlich nicht optimal, wenn man sich vorbereiten möchte und so. Aber ich sehe es so ein bisschen 50-50, weißt du, es kann halt auch, also er hätte sich auch im ersten Rennen von William verletzen können und das Kreuzband reißen können.
Ja, klar. Wie ist das denn? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht die einzige Strecke mit großen Sprüngen und wirklich mit so mit so krassen Sachen drin. Und du fährst die Sachen ja auch alle oder du springst alles. Wie ist es? Hast du auch während so einem Rennlauf also konzentrationsmäßig zu deine Highs und Lows, also wenn es auf einen krassen Sprung zugeht oder auf eine super technische Passage, dass du mehr konzentriert bist wie bei anderen oder sind die Rennläufe eigentlich so kurz, dass du komplett 100% konzentriert bist?
Ich bin definitiv komplett 100% konzentriert in meinem Rennlauf. Was aber ist, dass sich die, ich nenne es mal Erregung, so ein bisschen verändert während des Laufs. Zumindest bei Strecken, wo ich Passagen drin habe, in denen ich mich nicht 100% sicher fühle, weil es entweder sehr technisch ist, es nass geworden ist, man irgendwie Angst hat, wegzurutschen oder es doch irgendein Sprung kommt, wo man sich halt nicht so sicher fühlt, dann weiß ich oder merke ich halt, dass oft dann so 10, 20 Sekunden vorher der Puls irgendwie gefühlt nochmal ein bisschen mehr hochgeht und das Adrenalin nochmal ein bisschen mehr reinschießt, als wenn ich 100% überall sicher bin, wobei ich sagen muss, dass das Richtung Rennlauf immer weniger wird, dass es eher noch in Trainings Läufen so der Fall, dass man irgendwie, man hat eine Gerade und weiß halt, in 10 Kurven kommt die und die Passage und man ist auf der Geraden schon nervös und denkt über diese Passage nach. Und also das hatte ich früher ganz viel, das wird immer besser, weil ich jetzt weiß, wie ich das runterregeln kann, dass ich einfach im Moment bin, weil es bringt mir ja nichts, auf der Geraden schon über einen Sprung nach 10 Kurven nachzudenken, weil dann fahre ich die 10 Kurven nicht ordentlich,
ja.
Also als Beispiel.
Ja, ja, klar.
Ist aber voll schwierig, weil es kommt natürlich schon so dieser, also Kick dann hoch und ich versuche den immer später zu setzen, immer näher an das eigentliche Ereignis, dass ich halt wirklich sage, bis zu der Kurve denke ich nicht über den Sprung nach. Das kann ich dann machen, wenn ich dort bin. Hm. Aber das braucht auch einfach Zeit und Lernen.
Aber du hast nicht diese Phasen, wo du, weißt du, es gibt ja so die Momente, du fährst so durch und denkst so, was war das denn jetzt? Irgendwie, wo du nicht so konzentriert warst und irgendwie so einen Flüchtigkeitsfehler gemacht hast. Hast du das im Rennlauf oder gibt es da nicht? Ich meine, die Schrecken sind ja auch so vollgepackt mit Sachen, da ist das nicht, ne?
Ja. Im Rennlauf eigentlich nicht. Also das passiert mir vielleicht mal in der Quali irgendwie, wenn man doch nicht so 100% fokussiert ist und man irgendwie zum Beispiel Zuschauer zu sehr wahrnimmt an der Seite und sich so denkt, boah, wie sah der denn aus oder was haben die denn gerufen oder sowas. Und im nächsten Moment denkt man so, warum denkst du eigentlich gerade darüber nach? Ich glaube, was du gerade beschreibst, du bist ja viel Enduro-Rennen gefahren und beim Enduro würde mir das, glaube ich, deutlich häufiger passieren, weil die Strecken länger sind und ich ein bisschen mehr Zeit habe. Also weil ich einfach nicht ganz so tief in diesem Fokus, glaube ich, drin bin, weil es nicht ganz so extrem um die Perfektion geht, sondern mehr um dieses grundsätzlichen Speed und grundsätzlichen Flow. Da kann ich mir vorstellen, dass das beim Enduro häufiger mal der Fall ist oder man hat doch auch mal eine Tretpassage dabei, wo man sich so denkt, oh, scheiße.
Ja, du hast halt einfach viel mehr langweiligere Stücke in den Strecken. Ist einfach so, ja, genau. Aber bist du schon mal so ein richtig langes Downhill-Rennen gefahren? Also ich sag wirklich Downhill-Rennen, also da gibt's ja das Garbo Race in Whistler, was ja wirklich richtig Downhill ist, oder in Golden gibt's ja diesen, boah, ich weiß gar nicht, wie das Rennen heißt, aber das ist auch so super lang. Ich weiß nicht, ob du da die Bilder von kennst.
Nee.
Also die sind dann wirklich so 13, 14 Minuten, aber es ist wirklich Vollgas Downhill.
Das ist die ganze Zeit. Bin ich tatsächlich noch nie gefahren. Also länger als, ich überlege gerade, ob ich mir irgendwann was hatte, was auch mal so 7, 8. Nee. Also das längste sind, glaube ich, immer so diese 5, 6 Minuten, wenn mal irgendwie eine Weltcup-Strecke ein bisschen länger ist.
Ja, ich glaube, das Garbo ist, also ist halt quasi.
Das habe ich noch nie gehört.
Von so, also dieser zweite Lift in Whistler heißt ja Gabanzo oder der Berg heißt Gabanzo.
Ja, ich war noch nie in Whistler.
Ah.
aber diesen Sommer hoffentlich.
Ja, dann, also wenn du zum Crankworx hingehst, wobei Crankworx wird es ja kein Weltcup für die, gibt es ja nie einen Weltcup, leider.
Ja.
Dann versuch das Rennen mitzufahren, weil das ist wirklich so geil. Das geht so 16 Minuten lang und das ist, also als ich mitgefahren bin, waren so die Topzeiten 16 Minuten, jetzt sind sie wahrscheinlich 11 oder so. Da hat sie ja schon auch ein bisschen was getan. Aber es ist ein geiles Rennen und ich finde es spannend, mal so längere Rennen. Würde mich mal interessieren, ob du, weil du bist ja eher so, du hast ja mega Power und das könnte ja schon so dein Ding sein, oder?
Ja, aber dann muss man noch ein bisschen mehr Ausdauer wahrscheinlich trainieren, wenn man dann auch mal treten muss zwischendurch oder halt 10 Minuten lang den Lenker festhalten oder 15 festhalten muss. Das ist auf jeden Fall nochmal ein anderer Fokus. Ich bin ja schon mal ein paar Enduro-Rennen gefahren, so kleinere.
Ja.
Und da kenne ich das, glaube ich, eher, was du jetzt ganz am Anfang beschrieben hast, dass mal ein bisschen der Fokus abschweift oder so. Ja. Aber das sind auch die Strecken halt meist nicht ganz so schlimm anspruchsvoll. Dass man sich das auch mal kurz erlauben kann, solange man sich dann wieder zurückholt im richtigen Moment.
Ja, ich war ja mal lange auf La Palma, viele Jahre zum Trainieren, und da hatten wir so am Ende der Trails an so einem Hang ging es dann noch so einen Schotterweg runter. Ja? Und immer wenn wir mit Leuten unterwegs waren, dann sind die Stürze auf diesem Schotterweg passiert.
Na klar.
So. Ja. Und dann haben wir angefangen und haben gesagt, okay, wir machen ein Pumptrack Race oder ein No Chain Race darunter. Was, du bist natürlich, also mit allen zusammen, ja, also du battelst dich die ganze Zeit, es ist kein Sturz mehr passiert, obwohl natürlich alle viel schneller waren, es ist viel aggressiver gefahren worden.
Ja, okay.
Aber der Fokus war halt da.
Der Fokus war da, ich verstehe.
Ja, ist cool. So spannend, dass man dann wirklich denkt so, ja, jetzt ist die Gefahr vorbei und genau dann passiert irgendwie was.
Ja, absolut.
Du bist aus Tasmanien dann nach Japan geflogen und da habe ich dich ja so ein bisschen drum benadelt. Ey, ich habe so ein bisschen gesehen, was ihr da gemacht habt und ihr war da Radfahren. Das sah richtig, richtig geil aus. Wie ist so, wie fandst du es so?
War absolut coole Erfahrung. Mega dankbar, dass ich in Japan Radfahren durfte und auch snowboarden durfte und das alles erlebt habe. War super cool, ist schon eine andere Kultur. Es ist trotzdem eine westliche, oder nicht eine west, falsch, eine industrialisierte Kultur. Also die Menschen sind ja trotzdem auf unserem Standard. Also das ist alles trotzdem sehr ähnlich von zu Hause, sage ich jetzt mal so, was ne, Verkehrsmittel und Sanitär und Wohnungen, was auch immer angeht. Was definitiv sehr anders ist, ist das Essen. Und ich bin nicht so ein Meeresfrüchte-Fan oder Seafood in general. Ich hatte meine Probleme und es gab dann öfter doch auch einfach Reis. Ja.
Ansonsten Wagyu-Steaks gehen ja auch immer ganz gut in
Ja, stimmt, aber wenn du versuchst, nicht so viel Fleisch zu essen und du glaubst nicht, wie schwer es war, vegetarische Sachen zu finden in Japan.
Echt?
Also das hat, ja, habe ich nicht gedacht. Das war, also wir haben, es gab vor allem schon früh Fisch zum Frühstück, Mittag irgendwo Sushi, abends dann nochmal. Ich habe so gedacht, kann ich mal bitte einen Tag keinen Fisch oder Fleisch essen und nicht nur Reis. 7-Eleven war da mein Freund, da gab es Tofu-Sticks. In so 10 Gramm Abpackungen habe ich dann immer auf Packung naja, auf Tasche gekauft.
Kennt man ja, das kulinarische Highlight des Landes, 7-Eleven in der Verpackung. Nee, toll. Ja, du hast Japan auf alle Fälle durchgespielt.
Ja, nee, aber ich habe auch schon einiges, also ich krieg das schon auch runter, so ein bisschen Seafood, aber das muss halt nicht immer und ständig sein. Und ich habe auch viel probiert und viel gekostet, waren noch ein paar echt spannende und interessante Sachen dabei.
Isst du sonst Sushi?
Ja, Western Sushi.
Genau darauf wollte ich hinaus, ja, genau.
Ja, also naja, ich war früher nie so der Sushi-Fan und dann habe ich mich irgendwann so ein bisschen dran gewöhnt und habe dann, hier ist ja in der Sushi, zum einen kannst du zum Beispiel vegetarische Sushi bestellen oder du bestellst halt irgendwas, was frittiert außenrum ist, dann schmeckst du den Fisch auch nicht mehr so und es ist halt relativ wenig Fisch im Verhältnis zum Reis und dann tust du ein bisschen Sojasauce und dann geht das schon. Dort ist halt genau umgedreht, also da ist so viel Fisch und so wenig Reis und Nee, das habe ich nicht fertig gebracht.
Also ich war da auch Sushi essen, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil jeder hat so gelobt und alle fanden es so geil. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Sushi ist ein bisschen wie Döner. Also in dem Land, wo es herkommt, da schmeckt es ganz anders. Einfach diese Rollen, die wir kennen, die gibt es da irgendwie gar nicht. Ne? Also da geht es wirklich primär um den Fisch und und nicht
ja, ich wurde, also meine Strafen, ich habe strafende Blicke, naja, nicht Strafen da, aber ich wurde angeschaut, als ich gefragt habe, ob es eine Vegetarian Option gibt. Beim Sushi, die waren alle so,
ja, hä? Genau, der Sushi-Meister hat irgendwie Ausbildung 15 Jahre oder so und steht da vor seinem Thunfisch und du, könnte ich eine Gurke haben? Wäre es auch okay?
Voll, Avocado vielleicht. Ja, cool. aber alles easy.
Ja, aber das ist schon wirklich komplett andere Kultur, was das Essen angeht. Ne? Und
die Menschen sind sehr angenehm. Also, was ich sagen muss, nachdem man aus Australien kam und die ganzen Kids vor allem und die Fans halt eher aufdringlich sind und sehr offen und dich von überall aus ansprechen und dies und das und jenes haben wollen, sind die Japaner super respektvoll und eher zurückhaltend und höflich und fragen halt in einer angenehmen Art und Weise nach irgendwas und haben super viele, wir haben so Write-Outs gehabt mit Händlern und Kunden von denen und die haben uns, also ganz viele von denen haben uns kleine Geschenke gemacht, irgendwie so Spezialitäten mitgebracht oder einen Sake oder weiß ich nicht, war mega cool einfach. Also man hat sich sehr willkommen gefühlt, das war schön.
Was ich dann noch nicht geschafft habe in Japan, ist Rad zu fahren. Und jetzt ist meine Frage, wie ist es Radfahren da? Also gibt es eine richtig große Szene und gibt es da richtig gute Trails?
Ich glaube, die Szene, oder das ist ähnlich wie bei uns hier. Es waren schon auf jeden Fall, also wir waren an dem zweiten Tag, waren es glaube ich 50 Fahrradfahrer, die da alle mit seinen Kursrädern plötzlich unterwegs waren. Da habe ich nicht schlecht gestaunt. Ja. Und auch echt ein paar Mädels dabei gewesen. Das war auch cool. Wir waren am ersten Tag, das war eigentlich sogar cooler. Da sind wir, ich glaube, Hacker Boah, ich meine, ich muss nachgucken,
Hakuba?
Der Trail hieß. In Hakuba, nee, da war Skifahren.
Ja.
Ach, naja, es ist irgendwie so ein ganz bekannter Trail, den wir dort gefahren sind. Und was halt geil war, also es war mega geiler Boden. Es hatte wahrscheinlich so 2-3 Tage vorher geregnet. Wir hatten aber Sonne und 10 Grad und es war so richtig geiler Loam halt. Mhm. Und die Trails waren nicht groß ausgefahren, schon gut eingefahren, aber nicht ausgefahren. Es hat einfach voll Spaß gemacht, schöne flowige Turns, und auch mal ein bisschen Steine hier und da drin und so. Coole Abwechslung, nichts extrem Anspruchsvolles, aber einfach schön und flowig. Und am zweiten Tag waren wir in so einem Trail Center, so einem kleinen, das war wirklich klein, das waren nur so 50 Höhenmeter oder so. Und dann haben wir da halt viele Laps gemacht, aber da war viel Gebautes eben auch und Sprünge und Anlieger und so. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Gibt definitiv, denke ich mal, noch andere, wahrscheinlich auch noch bessere Spots oder auch gute.
Aber gibt es so eine Rennserie oder irgendwie sowas? Weil
ja.
im Weltcup gibt es jetzt, glaube ich, niemanden aktuell, der aus Japan kommt, oder?
Ja, wir haben mit Yuki, der hat uns... der ist im MS Montracker-Team gefahren, mit Laurie auch zusammen damals. Okay. Die fährt jetzt auch für Santa Cruz und fährt auch Weltcups, aber jetzt nicht irgendwie ganz vorne mit dabei. Deswegen hat man den, glaube ich, nicht so auf dem Schirm.
Ja.
Und bei den, es war dann sogar beim zweiten Tag die, boah, weiß ich nicht, 18-fache japanische Meisterin dabei. Und die ist früher auch Weltcups gefahren mit Steve Pete noch zusammen und so. Also die ist mittlerweile, glaube ich, auch schon mit der Ende 30 oder so.
Mhm.
Und genau, aber sonst an Frauen fällt mir da jetzt keiner ein und auch bei den Männern ist eher dünn, aber es gibt dort eine Rennserie und es gibt dort Rennen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen wahrscheinlich vergleichbar wie in Deutschland, ne? Also ja, hier gibt es eine Rennserie, aber es ist halt nicht vergleichbar mit einem Weltcup, so die Strecken und so. Ja. Und so habe ich das jetzt dort eingeschätzt.
Okay.
Genau, aber es entwickelt sich auch gerade viel. Die haben jetzt gerade oben im Norden auf Hokkaido haben die zwei irgendwie von Santa Cruz gesponserte legale Trails gebaut. Und in der Region, wo wir waren, hat sich auch gerade was getan. Und naja, also ich glaube, ja, da entwickelt sich auch gerade alles so wie überall halt, ne?
Ja, ja, ich bin echt gespannt, weil
angeht.
Japan ist ja eigentlich prädestiniert dafür. Und ich meine, die haben Berge und die sind ja doch eine, die sind ja doch relativ wohlhabend. Eigentlich so das perfekte, die perfekte Mischung, um gute Radfahrer hervorzubringen. Bin ich mal gespannt, was sich da tut.
Ja.
Ja, ich bin ja normalerweise über Ostern seit Jahren in Schottland und dieses Jahr musste ich das allerdings absagen bzw. verschieben, weil ich hatte mit meinem Hausprojekt dann auch die letzten paar Tage Zeit, bevor die Leute eingezogen sind. Und was soll ich sagen? Ich sag mal so, es war recht knapp. Wir haben am Donnerstag...
Es war recht stressig
und wir haben tatsächlich Donnerstag bis 4 Uhr nachts Boden verlegt.
Ach.
Waren dann am Freitag, also quasi Karfreitag, um 8 Uhr wieder auf der Baustelle, haben die letzten Fußleisten ran gemacht, damit dann um 11 Uhr die Leute einziehen können.
Oh mein Gott.
Also es war...
Wenig Schlaf.
Wenig Schlaf, es war echt super knapp, aber wir haben es geschafft und das ist halt jetzt cool. Jetzt ist dieses Projekt erstmal so ein bisschen abgeschlossen und jetzt ist wieder full on Mountainbiken oder Radfahren und deshalb meinte ich so, ich bin jetzt gerade in so einer entspannten Phase. Ich habe mir jetzt einfach mal gut 4 Wochen das Zeit genommen dafür, wirklich nur Rad zu fahren und wieder Spaß dazu haben. Genau.
Ich muss gerade so dran denken, wenn du das so erzählst, manchmal braucht man irgendwie so eine Deadline, ne? Damit man Sachen auch fertig bekommt. Und
ja, immer.
Die zu dem Zeit, ja, das geht mir auch bei einigen Dingen immer so. Ich muss mir dann ein Datum setzen, bis dahin muss das fertig sein, ansonsten schiebt man es immer weiter raus.
Ja, aber du als Studentin, ich weiß gar nicht, studierst du aktuell noch oder bist du Ex-Studentin?
Naja, das habe ich jetzt, also ja, ich bin an sich Ex-Studentin, ich bin momentan irgendwo immatrikuliert, aber ich mache nebenbei so ein bisschen was weiter Richtung Promotion. Und das habe ich nämlich gerade so im Hinterkopf gehabt,
genau,
um so Deadlines setzen.
Bist du da auch so jemand, die dann so, also so ein bisschen ist ja, also wenn die letzte Nacht nicht schlaflos ist, dann hast du auch nicht alles aus dem Projekt rausgeholt.
Ja, nee, also so bin ich tatsächlich nicht, weil mir Schlaf immer sehr wichtig ist. Aber der Tag wird meist stressig dann.
Ja.
Beziehungsweise, ja, ich setze dann schon immer Prioritäten, weil irgendwie halt, also jetzt Thema Schlaf, ne, mein Sport ist halt irgendwie das Wichtigste und der gehört eben Schlaf zu großen Teilen dazu und Recovery nach Trainingseinheiten und so weiter, aber man findet halt immer so viel am Tag, was man dann irgendwie doch auch machen könnte, mhm. bevor man sich nochmal an den Laptop für eine Stunde setzt und mal ein bisschen weiter am Exposé schreibt oder so. Deswegen, da muss ich mir wirklich dann auch Deadlines setzen. Oder diese Woche muss ich zum Beispiel für mein Paper von meiner Masterarbeit, was wir gerade noch versuchen zu publizieren, kamen jetzt die ersten Review-Reports halt, und jetzt muss ich das Paper nochmal überarbeiten und das muss bis nächsten Montag fertig sein, aber da habe ich zum Glück halt mit nächsten Montag eine Deadline, also muss ich das die Woche machen. Und das steht auf der To-Do-Liste für heute.
Okay.
Schauen wir, ob ich es heute Abend fertig habe.
Ja, dann halte ich mich hier auf alle Fälle kurz im Podcast, dann überziehen wir nicht.
Alles gut. Ich habe die Zeit eingeplant für den Podcast. Der Tag ist strukturiert. Alles gut.
Sehr gut. Ja, ich war an Ostern dann im Trail Center Rabenberg. Das ist ja auch nicht so weit cool. weg von dir.
Nee, 2 Stunden.
Bist du da hin und wieder mal?
Ich fahre lieber nach Bozzi.
Ja, das stimmt. Das ist halt auch
mega. Also ich war mit vor einem Jahr oder vor anderthalb jetzt mit Steffi Maat mal dort, da haben wir was gefilmt. Da war ich das letzte Mal da. War aber eigentlich sogar ganz cool, da war ich wieder so, ha, eigentlich sind die Trails doch ganz cool hier.
Ja, die haben sich vor allen Dingen, finde ich, sehr verbessert. Also ich war im letzten Jahr für ein Filmprojekt mit Scotty Loughlin da und habe auch gedacht, Alter, das ist ja mega geil. Ich kannte das noch so, das super hakelig.
Abflugsmäßig. Ja,
und,
genau.
Und so super schwer, also nicht so, also es hat irgendwie, die Steilheit hat nicht zur Verblocktheit gepasst, so. Und aber mittlerweile ist es halt wirklich ein schönes Trailcenter und wir sind vor allen Dingen hingefahren, weil wir das erste Mal, also kennst du diese Shotgun-Seats, also so Kindersitze, die du dir quasi vorne hin machst.
Ja.
Und das wollten wir ausprobieren. Also
mega cool.
Ist eigentlich noch viel zu früh, aber wir haben unsere Tochter hat so Bock auf Radfahren, es ist so witzig.
Hat es funktioniert?
Ja, es war so geil. Also wir sind wirklich so rote Trails darunter gefahren und es hat so einen Spaß gehabt. Mega, mega cool.
Du schneidest die Füße fest, oder? Vom Kind.
Genau, die Füße sind festgeschnallt und das Kind hat so einen eigenen kleinen Lenker. Und da wir schon relativ früh so ein Laufrad für sie hatten, wo sie natürlich noch viel zu klein für war, aber wir haben daraus so eine Wippe gebaut. Also wir haben quasi das Rad festgeschraubt auf so einer Holzwippe und dann konnte die halt immer schon super früh da drauf gehen und da ist sie mit den Füßen noch lange nicht an den Boden gekommen und so hin und her wippen. Deshalb kann die sich jetzt so gut festhalten.
Ja.
Und das ist so geil, dass es funktioniert hat und es macht so unfassbar Spaß und die hat halt so eine Freude daran. Das ist echt, das hat mir echt so Ostern zu einem richtig schönen Ostern gemacht. Und dann war es auch okay, dass wir nicht nach Schottland konnten, wobei ich schon sehr, sehr vermisst habe, ey.
Ja, glaube ich.
Du warst aber jetzt...
das klingt doch auch super.
Ja, das war mega. Ey. Du warst jetzt in Finale unterwegs, ne? Auch schon über Ostern erst die Woche nach Ostern?
Wir waren erst in San Remo zum Teamcamp, die Woche vor Ostern bis Karfreitag. Und dann bin ich nach Finale gefahren. War dann quasi ab Samstag in Finale bis jetzt. Gestern bin ich dann heimgefahren, hab noch einen Tag in Chur gemacht im Bikepark und dann heim. Ja. Mhm.
Aber du warst ohne Team da, also du warst wirklich alleine da oder hast dich da mit Leuten getroffen?
Also Sanremo war Teamcamp, da haben wir mal 3 Tage auf der Downhill-Strecke gefahren und dann bin ich alleine gewesen, beziehungsweise Kumpels aus Jena, die hatten halt sowieso die Woche ab Ostermontag geplant für Finale. Und dann meinte ich so, ey, ich bin in Sanremo und keine Ahnung, wenn du diese 1100 Kilometer bis Sanremo fährst, für 4 Tage Radfahren, dann kann man irgendwie auch ein bisschen länger bleiben und Finale ist eh immer cool für ein paar Tage und dann habe ich die Jungs gefragt, ob noch Platz ist in der Unterkunft. Die meinten ja und dann bin ich halt noch eine Woche mit denen dort gewesen und war mega cool, irgendwie mal Trailbike wieder zu ballern. Ja. Hat voll Spaß gemacht.
Ich habe mich nämlich gefragt, also du warst dann mit Freunden da, die und ihr hattet dann einen Shuttle für euch, oder? Seid ihr so?
Genau, ja, ich habe mit Filino Downhill quasi, die waren ja, die hat uns geschattelt, voll lieb, und wir waren zu 6 und haben, genau, Shuttle dann für uns gehabt.
Bist du aber auch hin und wieder schon mal alleine im Shuttle unterwegs mit Leuten, einfach so random Leuten, die dich vielleicht auch gar nicht kennen?
Nee, war ich jetzt länger nicht. Okay. Und im Finale, da so viele Deutsche unterwegs sind.
Da findet man immer irgendwie.
Ja, die meisten kannten mich dann schon.
Ja.
War echt viel los gewesen, vor allem Ostern. Also ich war noch nie Ostern im Finale und es war so voll.
Das ist die Hölle eigentlich, oder? Also das ist der Grund, warum ich immer das meide.
Meide, das verstehe ich voll, muss ich ehrlich sagen. Es hat sich halt bei mir jetzt so angeboten, weil einfach das Teamcamp war halt festgelegt für die Woche und fertig. Und dann bin ich halt unten geblieben. Und ja, ich bin klar. Aber tatsächlich, weil ich am Freitag gestürzt war im Teamcamp, nee, am Donnerstag schon auf den Oberschenkel und der war echt mega dick gewesen. Und dann war ich irgendwie eh nur Samstag ein bisschen E-Bike fahren und Sonntag habe ich komplett Ruhe gemacht und war einfach in der Unterkunft. Und tatsächlich wurde es ab Dienstag auch leerer irgendwie im Finale. Dann ging es auch voll. Also dann war nicht mehr so schlimm.
Ja. Ja. Aber diese Momente, wo wirklich sich so Typen einfach vor dich stellen und sagen, ja, also ich fahre jetzt mal vor dir den Trail runter, weil ich meine, du bist ja eine Frau, du kannst das ja gar nicht können.
Ja, pass auf, da hatte ich eine geile Story. Als wir letztes Mal im Finale waren, das war Silvester 22 auf 23 und da war ich mit, also Rafa war mit und war die Carina und so. Also wir waren auf jeden Fall eine Mädelsgruppe, aber halt alles Racer oder ehemalige Racer, also wir können alle Radfahren. Und naja, aber wie es halt auch so mit den Mädels ist, ne, die ganze Zeit schon beim Shuttle abladen, nur gelabert und gekichert und und dann sind wir hoch zum Rollercoaster gefahren und zwar gleichzeitig hat mit uns ein anderer Shuttle halt abgeladen und die sind kurz nach uns halt auch los und dann haben wir standen halt irgendwie dort oben und haben dann stand noch ein bisschen im Weg, meine Güte, also am Trail anfangen und dann haben sie sich dort irgendwie so vorbeigequetscht und haben irgendeinen Spruch halt noch gelassen zu untereinander, so von wegen, ja, lasst halt mal vor die Mädels oder ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber irgendwas in die Richtung, dass sie auf jeden Fall vor uns jetzt losfahren sollten. Und dann haben wir uns nur angeguckt und haben uns die Hände gerieben. Die haben sich 30 Sekunden fahren lassen und dann haben wir sie eingeholt. Das war super lustig. Und also war einfach vorbei geheizt.
Wie kommst du dann an denen vorbei? Also es gibt ja so Leute, die merken, okay, ja doch, schnell, ich fahre hier mal raus. Und es gibt halt so Leute, die so... Also die lassen dich ja auf gar keinen Fall vorbei. Also die kämpfen ja um ihr Leben darunter.
Ja, pass auf, grundsätzlich, wenn ich jemanden auffahre, ohne dass ich irgendeinen Kontakt mit dem vorher habe, dann halte ich da auch ein bisschen Abstand, weil ich finde das furchtbar, wenn ich jetzt ein Anfänger wäre oder jemand, der nicht so gut fahren kann, wenn mir da jemand fast ins Hinterrad reinfährt über Meter, sag ich mal. Und manchmal gibt's auch einfach, kannst du halt nicht anhalten auf dem Trail. Und meistens versuche ich einfach rauszufahren und warte halt, gib dem ein bisschen Vorsprung und dann fahre ich halt weiter. Wenn ich aber irgendwie sehe, dass hier eine gute Stelle ist zum Rausfahren, dann rufe ich vielleicht auch einfach mal was, darf ich mal bitte vorbei oder so, sorry, whatever. Und dann ist das meistens auch easy. Also, ja. Ich kenne das auch, aber wenn Leute mich nicht vorbeilassen wollen, ja, okay, dann warte ich halt. Und
Also es gibt ja einen Unterschied zwischen, okay, ich bin Anfänger und ich fahre jetzt hier runter und du fährst so auf. Dann, ich meine, klar, dann gehört sich das Abstand zu halten und es ist ja cool, dass da jemand neu in den Sport reinkommt oder sich vielleicht so an die Limits bringt. Aber es gibt ja auch so Leute, wie du jetzt gesagt hast, ne, die halt einfach so mega dicke Eier voll, ne, auf Krawall so oder ja, lass mal schnell hier vor die und dies und das und dann, ja, dann bremsen die auf dem Trail so rum. Das ist ja dann schon so ein bisschen anderes Ding. Also ich finde, da kann man ja schon mal Angriff machen. Und da habe ich tatsächlich gelernt, also es ist schon okay, wenn man ruft, ey, lass mich mal vorbei oder sonst irgendwas, aber meistens sind die Leute dann so,
das weiß ich nicht.
Genau. Und dann gibt es aber einen Tipp.
Habe ich noch nicht so viel erlebt, zum Glück.
Okay. Es gibt einen Tipp, der immer funktioniert, und zwar, also wegschreien funktioniert nie oder selten, aber wegloben funktioniert super. Wenn du von hinten irgendwie so Sachen sagst wie, hey, mega gefahren oder super cool, dann sind die so verunsichert. Also dann kannst du davon ausgehen, in der nächsten Kurve macht den Fahrfehler und dann kommst du vorbei.
Okay.
Also wegloben ist beste Massenstarttechnik auf alle Fälle.
Okay, das muss ich mal. Ja, okay, ich bin noch nie in Massenstartrennen gefahren, Mega Avalanche oder so. habe ich mal im Hinterkopf fürs nächste Mal.
Funktioniert auf alle Fälle auch gut bei Shuttle Runs. Shuttle Runs sind ja oft auch irgendwie Massenstartrennen in kleinen.
Ja, stimmt. Ja. Das stimmt.
Also wir waren mal da unterwegs.
Aber was ich.
Ja?
Nee, sag. Nee, sprichst du.
Wir waren mal unterwegs, da waren im Shuttle Yolanda Neff, Luke Shaw, ich und ich glaube Jasper. Ja. Und drei Leute, die alle davon nicht kannten. Und das waren natürlich die sie erstmal vorne hingestellt haben. Und da braucht man schon so, also zumindest nach dem ersten Run haben die dann gemerkt, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist.
Ja, oh
genau.
Mann, Alter.
Aber
das ist
bisschen überschätzt.
Ja, nicht so viel Erfahrung. Was ich tatsächlich öfter mal habe und das nervt mich wirklich ein bisschen, ist, dass Leute ganz knapp hinter mir irgendwie reindroppen, weil sie irgendwie mir hinterherfahren wollen, aber nichts sagen vorher. Also ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand mir mal hinterherfahren will, aber sprich mich einfach an, frag und dann können wir zusammen eine Abfahrt machen. Das ist gar kein Problem, aber ich hasse es, wenn irgendwie jemand hinter mir ganz knapp reindroppt und dann bin ich vielleicht gerade auf einer Warm-Up-Lap oder ich chill halt ein bisschen und er drängelt mich halt. Oder wir fahren irgendeinen Flow-Trail, wo es halt irgendwann auch nicht mehr schneller geht, ne? Und er denkt sich jetzt so, boah, geil, ich bin schneller als Nina Hoffmann.
Ja.
Also mag ja sein, dass er schneller ist, kann ja gut sein, aber...
Ja, aber probably not.
Sprich mich doch bitte vorher einfach an und dann machen wir zusammen eine Lap, ist gar kein Stress, aber ich mag das immer nicht so, wenn dann jemand von hinten einfach... kommt und dann drängelt und stresst.
Ja, aber es ist ja, wie du sagst, ne? Also abends beim Bier erzählen die dann, oh ja, also da könnte ich ja auch davon leben.
Ja, genau.
Also so. Ich sag mal so, nicht jeder Run, den man macht, fährt man wirklich auf Race Speed, aber es ist schön, dass du da hinten um dein Leben gekämpft hast.
Ja. Und also das kommt nicht ständig vor, das ist ab und an halt mal so ein paar Leute. Aber
ja, gesagt, also ich sag mal so,
einfach ein Sagen vorneweg.
Es reizt natürlich cool. Schon und ich verstehe natürlich auch den Impuls, aber die Leute müssen natürlich auch verstehen, dass, keine Ahnung, das natürlich nicht, eigentlich geht das halt nicht, ne? Aber das sollte
beziehungsweise habe ich es halt auch schon gehabt, dass sie mir hinterherfahren wollten und dann halt doch heftig gestürzt sind, weil sie halt überm Limit gefahren sind und das ist natürlich auch nicht so cool.
Ja, genau. Da musst du dich nachher noch drum kümmern oder sonst irgendwas. Ja. Das ist ich habe nichts gesehen.
Das drum kümmern ist jetzt nicht so das Problem. Es tut mir um die Person leid, wenn sie sich verletzt. Also,
ja, klar. Also wenn sowas Schlimmes ist, aber oft rutscht die ja irgendwie raus, haben irgendwelche Schürfungen, wo du so denkst, ja, komm, aber das muss ja jetzt ja wirklich nicht sein.
So. Ja, aber da sind wir doch Mountainbiker und keine Fußballer, oder?
Ja, das stimmt.
Können wir doch ab.
Du hattest aber auch eine so, ein bisschen unschöne Erfahrung jetzt im Finale. Und zwar bist du ja mit einer Delle im Auto nach Hause gekommen.
Ach, ja.
Was war da los?
Das ist jetzt das erste Mal passiert, nachdem 4 Jahre mein Auto ganz geblieben ist, ich nirgendwo dran gefahren bin, mir keiner dran gefahren ist. Ja, ich habe halt in dieser Straße, die neben dem Fluss ist, geparkt und es war halt einfach super voll Ostern. Und ich hatte für die 2 Nächte eine Unterkunft in Finalborgo. Und das war einfach, ich bin dann schon 3 Runden gefahren gewesen und habe nach einem Parkplatz gesucht und habe halt nichts, was irgendwie weniger als 1 Kilometer Laufweite entfernt war, irgendwie gefunden. Und dann war dieser eine Parkplatz frei und ich habe mein Auto dort reingeparkt, dachte, wird schon gehen. Natürlich, der Bus steht halt hinten ein bisschen über, also ich stande schon mit dem Heck ein bisschen auf der Straße, aber sogar die Linienbusse sind vorbeigekommen, also ich habe geguckt. Es war auch witzig, weil als ich da eingepackt habe, waren dann auch noch ein paar andere Deutsche da und dann haben wir noch so zusammen drüber gewitzelt und gemeint, kann ich so stehen bleiben? Ja, wird schon gehen. Dann hat er mich noch eingewiesen, bin ich noch 10 Zentimeter weiter vorgefahren, bis fast ganz ran und so. Aber ich hatte schon die ganze Zeit schlechtes Gewissen und dachte so, ob das eine gute Idee ist? Naja, es sind ja nur die 2 Nächte und dann fahre ich in die andere Unterkunft. Ja, und auch jeden Tag irgendwie 2-mal vorbeigelaufen, war mal alles cool. Und dann in der letzten Nacht, als ich am Morgen dann zum Auto bin und halt kein Zettel dran und nichts. Ich meine, gut, Italien, was will ich erwarten? Ne? Hätte ich jetzt auch irgendwie nicht gedacht. Aber halt auch so heftig dran gefahren von hinten, dass es halt die Delle an der Seite eingedrückt war. Also nicht mehr irgendwie so, dass du es ein bisschen touchiert hast und die Plastik halt ein bisschen zerkratzt ist oder das Scharnier von der Tür oder so. Ne? Mhm. Also der musste halt, keine Ahnung, 20, 30 Sachen davor gefahren. Weiß ich jetzt nicht, aber...
Ja.
Ich habe am Mittwoch einen Werkstatttermin und dann wird sich das mal angeschaut, wie viel das kostet. Ich habe zum Glück Vollkasko und so. Also
aber hast du dann Polizei gerufen und so alles oder...
Tatsächlich nicht, weil ich habe gegoogelt und mich informiert und dann hieß es, bei Blechschäden kommt die Polizei eh nicht, das ist denen egal. Und dann habe ich gedacht, gut. Und für die Versicherung war es jetzt tatsächlich, dem war es jetzt auch nicht so wichtig, dass da irgendwie eine polizeiliche Anzeige ist. Und deswegen habe ich halt auch die Story gemacht in der Hoffnung, vielleicht irgendwer hat was gesehen, was gehört und kennt vielleicht denjenigen oder derjenige meldet sich noch oder so.
Ja.
Also es war eine ganz geringe Hoffnung, aber ist halt jetzt so.
Ja, Mist, ey.
Egal, ist nur Material. Ne? Ja. Alles in gesund, alles in heil. Easy.
Passiert.
Ja. Mal kurz geärgert und jetzt ist wieder gut.
Während bei uns ja noch so ein bisschen Off-Season ist und vor allen Dingen so ganz viel irgendwie in die Vorbereitung geht, sind ja andere Sportarten schon richtig gestartet und jetzt am Wochenende und davor das Wochenende waren ein paar von den Frühjahrsklassikern im Rennrad. Verfolgst du sowas? Interessiert dich das? Weil das ist ja schon so ein Medienspektakel.
Ja, ich muss zugeben, dass ich ziemlich schlecht bin im Sport schauen und das ist so ein bisschen egal, welcher Sport. Also ich kriege das schon alles so grob mit, aber dass ich mich jetzt irgendwie hinsetze und dann, wir hatten es ja vorhin ganz kurz da vorne, Paris-Roubaix oder so, dann gucke. Kommt selten vor.
Ja, also gucken tue ich das auch nicht. Ich gucke halt immer so ein bisschen...
die Ergebnisse dann.
Ja, genau, die Ergebnisse und mal so die Zusammenfassung und so. Und ich finde es so unfassbar, wie Mathieu van der Poel dieses Jahr abliefert.
Ja.
Also der ist ja Straßenweltmeister, der ist Cyclocross-Weltmeister, der hat jetzt irgendwie was in Flandern, ich weiß nicht genau, wie es heißt, dieses Rennen, aber auch ein Klassiker.
Ja, Flandern-Rundfahrt, oder?
Ja, es ist, nee, es ist auch irgendwie so ein Eintagesrennen. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Lüttich, keine Ahnung, was Lüttich ist.
Ja, da bin ich raus.
Und jetzt Paris-Roubaix gewonnen und das ist so krass. Und ich meine, du bist auch noch, also der erste zu einer Zeit noch Mountainbike-Weltcup gefahren, da warst du auch schon da unterwegs, oder?
Ja, ja. Also und ich kenne ihn aus dem Mountainbiken auch, ja.
Und hast du ihn mal so wirklich kennengelernt?
Nee, nie, tatsächlich.
Der war immer so ein bisschen auch im Mountainbiken schon so Lichtgestalt und
Ja, man hat zu den, also die Cross-Countries zum Beispiel, die sind ja zwar immer zur gleichen Zeit da mit uns unterwegs, aber man hat nicht so mega viel Kontakt zu denen, die, also halten sich auch gar nicht so viel in den Pits auf und so, weil müssen ja Beine hochlegen, wenn sie nicht trainieren, ne? Sag ich jetzt so. Mit ein paar von den Mädels habe ich tatsächlich ein bisschen Kontakt, aber bei den Männern eher weniger.
Ja. Ja, ich finde es irgendwie faszinierend, dass das halt, also wie gesagt, da geht halt die Saison so lang und hat so viele Rennen und das ist ja das, wo wir eigentlich schon vor ein paar Folgen drüber geredet haben, dass es wahrscheinlich auch dem Downhill nicht so schlecht tun würde. Es gäbe mehr große Rennen, ob es jetzt Weltcup ist oder irgendwelche Klassiker oder sonst irgendwas.
Serien, ja.
Das, ist schon spannend, aber ich meine, sowas durchzuhalten, das ist schon krass, vor allem, wenn du halt im Winter, ich meine, du bist wahrscheinlich schon im Winter echt froh um deine Ruhezeit, oder?
Und schon, aber ich muss auch sagen, also ich finde, unsere Ruhezeit ist schon trotzdem auch lang, ne? Das waren jetzt von, Mitte Oktober bis halt Anfang Mai, sind ja trotzdem auch irgendwie 6 Monate, 6,5.
Ja, du trainierst halt einfach 5 Monate für 7 Wochenenden, im Grunde. Also es stimmt natürlich jetzt so nicht direkt, aber wenn du halt bei einem davon ausfällst oder so, dann hast du natürlich gleich schon im Overall ein richtiges Problem.
Absolut. Also vor allem dieses Jahr mit nur 7 Rennen muss man jedes Mal abliefern.
Ja, es ist schon krass. Also das erhöht schon halt auch richtig, richtig den Druck, oder?
Ja, schon. Schon. Ich meine, klar ist unser Sportart halt auch verletzungsanfällig und wenn es mehr Rennen gibt, steigt wiederum auch die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen. Mhm. Aber ein bisschen mehr als 7, das haben wir ja schon mal gesagt, könnte es schon geben. So Richtung 10 wäre cool. Das ist wohl auch der Plan für 25, aber wir werden sehen.
Hast du dich?
Ja, noch kein Kalender.
Ist ja noch Zeit. Das
kann man wohl ist ja noch Zeit.
Du, Hotels gibt es ja wie Sand am Meer und so, da hat man ja ewig Zeit, irgendwas Vernünftiges.
Und man will ja auch nichts anderes planen, schon mal vielleicht so Off-Season und andere Dinge. Ne? Nee.
Du, privates Leben? Nein, danke, nicht mit mir.
Ja.
Also entscheidest du dich am Anfang der Saison, ob du aufs Overall gehst oder ob du auf Einzelsiege gehst oder kommt es so, wie es kommt? Also ist die eins wichtiger wie das andere?
Es ist lustig, weil ich fahre ja noch gar nicht so mega lang und eigentlich letztes Jahr war meine erste Saison, wo ich gesagt habe, ich will auf den Overall fahren. Also ich möchte den Gesamtweltcup gewinnen. Das war das erste Mal, wo ich das richtig so für mich ausgesprochen habe. Davor war es immer so, ja, gute Platzierung im Overall und halt ein Sieg wäre cool irgendwie. Mhm. Und das ist, also dieses Jahr, es kann halt so viel dazwischen kommen und man weiß nie, wie es läuft, aber ich meine, nach 2 im Overall, ne? Mhm.
Da ist nur ein Platz frei, so. Ja.
Richtig, und das ist einfach das Ziel für dieses Jahr.
Ja.
Und das oder WM.
Was?
Oder beides.
was bringt dir denn mehr, also ich sag mal so, wenn wir jetzt mal von der Marke Nina Hoffmann sprechen. Ist ein Sieg in einem Weltcup wichtiger oder der Overall? Was bringt dir am Ende vielleicht, also wenn wir ganz klar so sagen können, was bringt dir auch mehr Geld ein? Weil das ist ja schon auch was, wo man ja drüber nachdenken muss, oder?
Also ich würde sagen, weil wenn du jetzt einen WM-Titel mit reingeschmissen hättest, dann hätte ich gesagt, das WM-Titel ist auf jeden Fall das Höchste. Ich denke aber schon, dass es also diese Einzeltagessiege haben irgendwie in dem Moment halt eine mega Wirkung und je nachdem welcher Ort das ist, ist es halt super cool, was Publicity und alles angeht. Mhm. Wohingegen der Overall dann ein bisschen mehr runterfällt, aber der Overall ist so ein bisschen der wirkt einfach länger nach, das wirkt in der Offseason noch mehr nach und da gibt's auch finanziell noch ein bisschen was obendrauf, also würde ich schon sagen, ist es im Endeffekt der Overall. Und um den Overall zu gewinnen, musst du ja auch mindestens, ich würde mal sagen, eines, zwei Rennen gewinnen.
Ja.
Außer du bist immer Zweiter und es ist immer ein anderer Sieger oder sowas. Ja. Aber das ist recht unwahrscheinlich, deswegen, es geht ja dann miteinander einher.
Ja. Aber ja. Ich meine, das erste Rennen, was du ja gewonnen hast, war ja eigentlich, ist so immer noch, glaube ich, im Kalender so eins der prestigeträchtigsten, oder? Du hast, glaube ich, als erstes schon Fort William gewonnen, oder?
Ich hatte 2020 Maribor schon gewonnen, aber das ist, ja. Ja, es ist halt voll untergegangen, weil Covid war.
Ja, okay.
Und dann diese Doppelrennen auch und so, und dann habe ich halt das zweite von diesen Doppelrennen gewonnen. Und das war so, ja, standen halt 20 Fotografen vorm Podium und fertig. Ja.
Aber dann Fort William
war, ja, big, das war so gefühlt crowd. Der erste richtige, ja, krasse Sieg. Ja,
genau.
Voll geil.
Das sind ja dann schon so diese Tagessiege, die auch lange, absolut, lange noch zählen, oder?
Genau, also Fort William zum Beispiel, das war unbeschreiblich und unglaublich und ich weiß nicht, ob das, vielleicht wenn ich mal einen WM-Titel gewinne, dann kommt vielleicht nochmal ein ähnliches Gefühl hoch, aber das war schon so, weil da einfach, das haben so viele Variablen mit reingespielt, dass ich einfach in dem neuen Team war und das Rennen zuvor in Lourdes nicht gut gefahren war und mir selber Druck gemacht habe und dann war es halt trotzdem auch noch Fort William. Und ja, erste Frau für Syndicate, ne? Podiums oder halt einen Sieg geholt, ne? Das waren einfach so viele verschiedene Faktoren, dass das so emotional hat machen lassen.
Ja, ist schon
deswegen geil. Andorra letztes Jahr war auch mega cool, war aber nicht ganz so emotional.
Ich glaube, in Fort William ist halt auch einfach, also erstens diese, die Schotten, beziehungsweise sind da viele Engländer, die sind halt einfach komplett crazy. Und dann ist es halt ja wie so ein Kessel, in den du reinfährst. Also du hast ja diese Tribünen unten und da ist ja richtig Alarm. Das macht es natürlich schon auch nochmal anders irgendwie, ne?
Ja. Schon auch die Jumpline runter, da hörst du schon viel und fliegst halt so richtig ins Ziel und das ist halt irgendwie geil.
Ja, das ist schon nice. Ja. Wo ist dieses Jahr WM?
Andorra.
Andorra, ja, das ist ja auch nicht so schlecht, oder? Da gehst du mit guten Gefühlen hin, oder?
Ja, also, es war so lustig, ich habe gesagt, als ich Andorra dann gewonnen hatte, letztes Jahr habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich noch einen zweiten Weltcup gewinnen, damit es nicht wieder so ist, weil in 22 habe ich nur von Wilm gewonnen und dann war da WM, jetzt habe ich in 23 nur Andorra gewonnen, da ist jetzt WM. hat dann nicht geklappt, mit noch einen zweiten Weltcup gewinnen, aber ach, schauen wir mal. Also Andorra muss ich ehrlich sagen, als ich letztes Jahr gewonnen habe, war Wally nicht 100% auf der Höhe, die war halt ein bisschen angeschlagen gesundheitlich und die Strecke ist einfach so kurz und so verhältnismäßig einfach, du kannst dir da halt kaum Fehler erlauben. Das wird ein super knappes Ding zu wählen. Ich glaube, es wird mega spannend.
Ja, wenn man da den Schuh verliert, dann ist es schwierig mit Gewinnen, ne?
Ich habe ja jetzt Boa-Verschlusssystem, da kann das nicht mehr passieren.
Ja, okay, sehr gut. Ja, sehr schön. Wie geht's jetzt für dich weiter, die nächsten Wochen, bis wir das nächste Mal sprechen?
Ich bin jetzt eine gute Woche zu Hause, bis nächsten Dienstag. Dann fahre ich mal wieder zu Fritten, ein Techniktraining machen und Bike-Festival. Oh, das ist eigentlich cool, das kann ich jetzt im Podcast mit erwähnen. Siehst du, ich muss den Podcast ja auch nutzen für meine eigene Werbung so ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Also ich werde in Freiburg sein zum Bike-Festival. Wir machen Samstag einen Community-Ride-Out und am Sonntag werden wir eine kleine oder eine große oder eine mittelgroße Auktion machen von ein paar Sachen, die ich von den letzten Jahren irgendwie noch übrig habe, so irgendwie ein paar Schuhe, Helm, paar Custom-Dinge, die ich einfach noch zu Hause rumliegen habe und die ich gerne an Mann bringen würde. Und das Geld geht dann an den Verein hier bei mir in Saalfeld, beziehungsweise auch den Freiburger Verein, teilen wir ein bisschen auf.
Ja, ja, das ist und cool, ne?
Genau, also es wäre voll cool, also wenn ihr da seid, kommt vorbei.
Ja, auf alle Fälle,
und,
ey.
Könnt ihr was abstauben und das... Genau, die Idee dahinter ist einfach irgendwie ein bisschen Geld zu sammeln für einen guten Zweck und den Verein zur Verfügung zu stellen.
Ja,
genau.
Das finde ich super.
Ja, und dann geht's zum Teamcamp am Montag nach UK. Wir sind im Davy Bike Park nochmal für ein paar Tage und dann geht's nach Fort William hoch. Erstes Rennen. Ja, und dann ist Mai und dann ist Polen, zweites Rennen. Dann hören wir uns wahrscheinlich irgendwann wieder.
Auf alle Fälle, ja. Dann bin ich gespannt, wie es bis dahin gelaufen ist. Auf alle Fälle.
Was steht bei dir an?
Bei mir steht jetzt erstmal, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Trainingszeit eingeplant, um wieder hier...
Fit werden.
Ja, genau. Also ich habe jetzt ein bisschen Fitness eingebüßt über die letzten Monate. Aber genau, das ist jetzt der Plan. Dann geht's nach Italien, dann ist das Riva Bike Festival schon.
Stimmt, es war zeitig, ja.
Da bin ich wieder mit Thule am Start, werde wahrscheinlich wieder ein bisschen was kochen da an der Open Night. Und ja, das wird cool. Und dann gibt's auch schon so die ersten Reisen. Dann geht's nach Schottland, also quasi so der Nachholtermin von
das Nachgeholte, von Ostern.
Ja. Ja, nee, wir sind für ein Videoprojekt da oben. Das wird, glaube ich, super spannend, weil es mich hoffentlich nochmal in Regionen dort bringt, wo ich noch nicht war. Wir sind mit Agent Eye Adventures.
Gibt's das?
Ja, also nicht mehr so viele, aber ich bin wirklich glücklich um jede neue Stelle, die ich da kennenlerne. Und ja, das ist so meine Zeit, die da bis zu unserem nächsten Podcast dahin geht. Und ich hoffe, dass wir es dann tatsächlich mal schaffen. Wir haben vor dem Podcast schon kurz Pläne gemacht, dass wir hier mal in Schleusing im Thüringer Wald Radfahren gehen.
Ja.
Und ja, das würde mich sehr, sehr freuen.
Mai, ne?
Genau, auf alle Fälle Mai.
Eine Woche und Ende Mai bin ich noch eine Woche da. Und dann wird's eng bis August.
Ja.
Also.
Dann lass uns das auf alle Fälle planen und im Kopf behalten. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal gute Zeit. Bitte grüßen Fred von mir.
Mach ich.
Genau, hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Alles Gute.
Ja, war cool, war entspannt und dir auch. Schöne Woche. Wir hören uns.
Tschüss, ciao, ciao.
Ciao.